Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Das wirksamste Werkzeug im europäischen Klimaschutz wurde geschärft, der Emissionshandel. Wie reagiert die Wirtschaft darauf? Dazu gleich mehr. Mehr aus dem Börsensaal zum IFO-Geschäftsklimaindex und zum Start der Sendung die außerordentliche Hauptversammlung bei Uniper. Es geht um grünes Licht für die Verstaatlichung. Jörg Marksteiner dazu.
Ganz ohne Umschweife, gleich zu Beginn des digitalen Aktionärstreffens, sagte Firmenchef Klaus-Dieter Maubach, dieser Tag sei für die Zukunft von Uniper entscheidend. Eine andere Option als den milliardenschweren staatlichen Rettungsplan gebe es jetzt nicht mehr.
Um es deutlich zu sagen, sofern die Zustimmung nicht erteilt wird, wäre eine Fortführungsprognose der Gesellschaft sehr stark gefährdet. Es besteht dann gegebenenfalls Insolvenzgefahr.
Insgesamt geht es um staatliche Hilfen von rund 33 Milliarden Euro. Eine solche Unterstützung durch den Steuerzahler, dazu noch in dieser Höhe, das sei nicht selbstverständlich, räumte der Uniper-Chef ein, sagte aber auch, man könne es sehen als ein Investment zur Sicherung der Energieversorgung.
Es läuft also ein signifikanter Anteil der Gasrechnung Deutschlands bei uns auf.
Aktuell beliefere Uniper rund 1000 Großkunden wie Stadtwerke und Industriebetriebe. Der Energiekonzern wolle so wenig Hilfe wie möglich in Anspruch nehmen und alle Kredite zurückzahlen, hieß es heute. Eine Mehrheit für die Rettungspläne beim Aktionärstreffen gilt als sicher, weil der bisherige Großaktionär Fortum aus Finnland sich vorher schon mit dem Bund geeinigt hatte. Auch die EU-Kommission hat bereits zugestimmt, dass dem Staat künftig knapp 99% am größten deutschen Gasversorger gehören werden. Unklar sind allerdings noch die Auflagen, bei denen es auch um den Verkauf von Firmenteilen gehen könnte. Mehrere Umweltverbände haben heute den Bund als baldigen Mehrheitseigentümer von Uniper aufgefordert, das Geschäftsmodell mit fossilen Energien wie Kohle und Gas aufzugeben und Uniper klimaschonender auszurichten. Was genau der Bund als neuer Eigentümer vorhat, ist aber noch nicht bekannt.
Der Bericht von Jörg Marksteiner. Uniper, der größte deutsche Gaskonzern, wird ein Staatskonzern. Nehmen wir das mit in den Börsensaal zu Dorothee Holz. Wie ist die Meinung im Börsensaal dazu?
Also die Aktionäre haben ihr Veto ja schon längst abgegeben. Der Kurseinbruch erfolgte schon im Juli, als klar war, dass es ohne den Staat nicht weitergeht. Die Aktien steigen allerdings heute um satte 7%. Doch das Kursniveau ist extrem niedrig. Die Papiere kosten aktuell 3 Euro. Vor einem Jahr waren es noch knapp 42 Euro.
Kommen wir zum Tagesgeschäft. An diesem Wochenanfang nach der vergangenen Verlustwoche sieht die Stimmung im Moment ja wieder besser aus. Wie ist der Stand im DAX?
Der DAX ist mit Kursgewinnen in diese Handelswoche gestartet, die letzte vor Weihnachten, und liegt aktuell 0,6% zu, steht bei 13.974 Punkten.
Dabei dürfte der jüngste IFO-Index eine Rolle spielen, der das Geschäftsklima in den Chefetagen der Firmen in Deutschland ermittelt. Der ist gestiegen, deutlicher als das erwartet worden war. Wie kommt das? An der Stelle fassen Sie nach.
So ist es, Frau Becker, und es klingt fast ein bisschen kitschig, aber pünktlich zum Weihnachtsfest hält sich auch die Stimmung in deutschen Unternehmen auf. Der wichtigste deutsche Frühindikator, der IFO-Geschäftsklimaindex, ist gestiegen auf 88,6 Punkte von 46,4 im Vormonat. Und bei mir ist David Kohl, Chefvolkswirt bei Julius Bär. Herr Kohl, das kann man wirklich als positive Überraschung bezeichnen. Haben Sie damit gerechnet oder waren Sie pessimistischer?
Das sind natürlich erfreuliche Nachrichten, und ja, wir waren eher auf der optimistischen Seite, bleiben das auch, insbesondere für die kurze Frist. Und beim IFO-Index sieht man, dass sich eben die Erwartungen insbesondere verbessert haben. Das war ja immer die Komponente, die stark betroffen war von den verschiedenen Krisen, von den verschiedenen Gegenwinden, die auf der ökonomischen Seite kommen. Und da hat sich bei vielen herausgestellt, dass sie eben nicht systemisch, nicht dauerhaft sind, nicht wirklich aus der Wirtschaft herauskommen, sondern fast wie so ein exogener Schock sind. Also wirklich die Wirtschaft treffen, hart, kurz, aber dann sich eben auch wieder erholen.
Die Lage hat sich auch aufgehellt zum ersten Mal seit langem. 6-mal hintereinander ging es bei der Lagebeurteilung runter. Was ist denn der Grund dafür? Was läuft denn besser für die Unternehmen in ihrer aktuellen Situation?
Ja, das ist wahrscheinlich das Erstaunlichste, dass sich die Lageeinschätzung verbessert hat. Die hat gar nicht so stark nachgegeben. Man hat ja immer noch sehr gute Auftragsbücher, gefüllte Auftragsbücher. Und da sieht man, dass das vielleicht gerade diese Ansteckungseffekte gegen innerhalb der Wirtschaft, die wirken eben nicht mehr so stark. Und das macht Hoffnung. Das macht natürlich Hoffnung, dass sich die Nachfrage dann auch im kommenden Jahr nicht in der Maßen abschwächt, wie man befürchtet hat. Also es fallen zwei Dinge weg. Einmal auf der Angebotsseite die hohen Energiepreise, die Lieferketten. Problematik. All das fällt schon mal weg. Das hilft den Erwartungen. Aber offensichtlich auch im System selbst ist immer noch viel Nachfrage da. Und das macht natürlich hoffnungsfroh für den Ausblick.
Sie haben Lieferketten angesprochen und sagen, es gibt keine Lieferkettenprobleme mehr. Liegt das an der Öffnung Chinas oder haben sich die Unternehmen besser aufgestellt, diverser, nicht mehr so abhängig von China?
Ja, sicherlich. Das hat natürlich Zeit gebraucht und das braucht auch Zeit. Das wird auch weiter so gehen, dass man hier diversifiziert bei den Lieferketten. Was China angeht, ja, wir haben die Öffnung zu China, aber ganz so einfach ist das eben in China nicht, denn wir haben auch sehr hohe Infektionszahlen. Natürlich, wenn sie asymptotisch sind, das heißt, die Menschen nicht belasten, dann kann man damit leben. Aber es gibt auch symptomatische Infektionszahlen. Das bedeutet eben, die Menschen erscheinen nicht zur Arbeit oder können nicht zur Arbeit erscheinen. Das Gesundheitssystem wird stark gefordert oder fast überfordert. Und das bedeutet, dass eben diese politische Öffnung nicht gleichzeitig sich übersetzt auch in eine wirtschaftliche Öffnung. Das heißt, die Herausforderungen, was die Lieferkettenproblematik China angeht, die bleiben uns noch ein bisschen erhalten.
Also gedämpfter Optimismus, aber immerhin so, dass das IFO-Institut jetzt nur noch von einer Mini-Rezession 0,1% für das kommende Jahr spricht. Das wäre ja nichts im Vergleich zu dem, was an die Wand gemalt wurde. Ein Untergang, ein massiver Einbruch.
Ja, und ich denke mal, viel von diesen Revisionen, die wir sehen in dem Umfeld, kommen natürlich aus der Energiepreisdynamik. Da haben wir die größten Schwünge gesehen. Also nicht so sehr das Gebiet China, sondern was die Energiepreise gemacht haben. Und jetzt schaut man ganz direkt darauf, wann macht sich das dann auch bei den Energiepreisen bei den Unternehmen oder vielleicht auch bei den Konsumenten bemerkbar. Und wie schnell können die Energiepreise wirklich runtergehen? Festhalten muss man, glaube ich, dass uns der europäische Energiemarkt hier wirklich überrascht hat mit einer Resilienz, die niemand erwartet hätte. Und da zeigt sich auch, und da profitiert natürlich auch dann ein Industrieland wie Deutschland davon.
Hohe Inflation wird es weitergeben im nächsten Jahr und weiter steigende Zinsen. Wird das den Wirtschaftsaufschwung vielleicht, den es eventuell im Frühjahr geben könnte, abwürgen, bremsen?
Sicherlich, das ist ein längerfristiger Gegenwind und wir sehen es jetzt beim IFO-Index auch schon beim Bau zum Beispiel, ein sehr zinssensitiver Sektor. Dort hat sich eben nichts verbessert nach dieser letzten Umfrage. Aber das wird dann auch die Wirtschaft insgesamt treffen, denn Kredite werden schwieriger zu finanzieren, Investitionsprojekte ebenfalls. Und das wird es in der zweiten Jahreshälfte die große Herausforderung für die deutsche Wirtschaft sein.
Vielen Dank, also ein bisschen Lichtblick, aber auch weiter Herausforderung. Das war David Kohl von Julius Bär.
Ja, so viel zum IFO-Index, Frau Holz, Entschuldigung. Aus Konto welcher Aktien geht denn das Plus im DAX? Porsche ist da vor allem beteiligt.
Auf jeden Fall, denn Porsche ist seit heute offiziell Mitglied in der ersten Börsenliga, ein Schwergewicht und gleich auch noch an der DAX-Spitze. Die Papiere klettern um 2,5%. Man hat sich hier auf einen großen Bahnhof eingestellt. Oliver Blume, Porsche und VW-Chef in einem, sollte persönlich die Börsenglocke heute läuten, aber das Glatteis hat es verhindert. VW-Aktien dagegen deutlich unter Druck, zumindest optisch, mit einem Minus von 9,5%. Das liegt aber an der hohen Sonderdividende von gut 19 Euro, die im Zuge des erfolgreichen Porsche-Börsengangs an die Aktionäre ausgeschüttet wurde.
Gucken wir noch in den MDAX. Am Wochenende hatte die Medienholding des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Berlusconi in Österreich die vollständige Kontrolle bei ProSiebenSat.1 angemeldet. Aus medienpolitischer Sicht keine ganz erfreuliche Nachricht, aber die Börse sieht das positiv. Aus welchen Gründen?
Ja, weil sie auf ein Übernahmeangebot hofft. Es gibt auf jeden Fall einen satten Zuschlag von 7%. 29% besitzt die Holding. Ab der 30%-Schwelle müsste es ein Pflichtübernahmeangebot geben. Und davon erhoffen sich die Aktionäre einiges. Ich komme noch auf den Euro zu sprechen. Der ist kaum verändert bei gut einem $1,06 Anleihen. Die Umlaufrendite sinkt um 2 Basispunkte auf 2,16%. Und hier ist es sehr laut. Und bei Gold gibt es eine kleine Weihnachtsrallye. Gold steigt auf $1,794.
Und das war Dorothee Holz mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Über den Gaspreisdeckel, eine Obergrenze, also für den Preis, bis zu dem Gas in Europa eingekauft werden darf, wird im Moment noch verhandelt. Aber eine Einigung gelang in der EU über weite Teile des jüngsten Klimaschutzpaketes, vor allem der Handel über die Menge an klimaschädlichen Emissionen. Die Unternehmen, aber auch der Verkehrssektor oder der Gebäudebestand ausstoßen dürfen, dies wurde verschärft. Brigitte Scholtes zu den Reaktionen darauf in Wirtschaft und bei den Unternehmen.
Um 62% soll der Ausstoß von Treibhausgasen in der Europäischen Union bis zum Jahr 2030 reduziert werden, verglichen mit 2005. Das ist das Ziel, auf das sich die EU-Staaten und das Europäische Parlament geeinigt haben. Der Weg dahin geht über den Emissionshandel. Der Ausstoß von CO2 wird damit deutlich teurer. Noch erhalten die Unternehmen kostenlos eine bestimmte Anzahl an Verschmutzungszertifikaten, wenn sie CO2 ausstoßen. Das soll verhindern, dass sie Nachteile erleiden gegenüber außereuropäischen Wettbewerbern, die solche Klimaauflagen nicht haben. Die Zahl dieser Zertifikate wird nun aber Schritt für Schritt verringert und das soll nun schneller geschehen als bisher. Damit steigt deren Preis. Und auch für die Bereiche Gebäude und Verkehr wird ein Emissionshandel eingeführt. Ein Klimasozialfonds soll zudem verhindern, dass Verbraucher zu stark belastet werden. Auch wenn Klimaschützer sich noch mehr gewünscht hätten, das Paket sei ein Durchbruch, sagte Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, heute Morgen im Deutschlandfunk.
Das wird sich jetzt zeigen, ob die Instrumente scharf genug sind. Man wird wahrscheinlich nachschärfen müssen, aber um nachschärfen zu können, muss man erstmal die Instrumente haben. Und ich glaube, es war ein großer Durchbruch bei diesen Verhandlungen, dass eben zum Beispiel der zweite Emissionshandel nicht auf der Strecke geblieben ist. Denn hätten wir das nicht bekommen, dann ist nicht zu sehen, wie wir die Emissionsminderungen zum Beispiel im Verkehrssektor hätten zustande bringen sollen.
Aus der Industrie kommt Zustimmung, aber auch Kritik. So sagt etwa Matthias Zehlinger, Energieexperte des Maschinenbauverbands VDMA.
Es wurde wirklich dringend Zeit, insbesondere mit Blick auf 2030, sich jetzt zu einigen, wie der Rahmen aussehen soll. Denn wir wissen alle, es sind nur noch 7 Jahre und vieles davon muss ja rechtlich noch umgesetzt werden. Und da sind wir schon in der Zeit, die viele industrielle Projekte brauchen. Also es wurde dringend Zeit, deshalb positiv, dass die Einigung da ist. Das zweite Positive ist, glaube ich, dass man sagen kann, dass der Emissionshandel das Leitinstrument für den Klimaschutz in Europa bleibt. Das heißt, wir haben eine ökonomische Steuerung, wir haben eine grundsätzlich technologieneutrale Steuerung.
Insgesamt aber sei das Ergebnis nicht ausreichend, meint auch die Wirtschaftsvereinigung Stahl. Insbesondere die fehlende Lösung für Exporte führe zu Planungsunsicherheit für die Industrie in der Transformation. Für Importe gilt ein sogenannter Grenzausgleichsmechanismus. Das heißt, Produkte, die aus Staaten außerhalb der EU nach Europa eingeführt werden, die werden mit einem Zoll belastet. Das reiche nicht, moniert auch die chemische Industrie. So sagt Jörg Rothermill, Energieexperte des Branchenverbands VCI.
Der Export von Produkten aus Europa in die Welt hinein, der wird entsprechend nicht entlastet, sondern wird zusätzlich belastet und muss sich dann natürlich dem internationalen Wettbewerb stellen. Und das ist eigentlich mit die größte Belastung, die wir erfahren.
Das stelle die europäische Industrie weltweit schlechter. Die Automobilindustrie hätte sich einen höheren Preis für die Zertifikate gewünscht, heißt es in einer Mitteilung des Branchenverbands VDA. Der vorgesehene Preisdeckel in Höhe von 45 Euro je Tonne CO2 hebele die vorgesehenen Marktmechanismen an vielen Stellen aus. Dadurch würden Verbraucherinnen und Verbraucher nur ein eingeschränktes Preissignal erhalten. Da gäbe es noch Nachbesserungsbedarf. Grundsätzlich stellt die Industrie das Ziel einer Klimaneutralität nicht in Frage. Es gehe um den Weg dahin, im Wettbewerb eben mit außereuropäischen Produzenten, sagt Jörg Rothermill vom VCI.
Den Weg zu dieser Treibhausgasneutralität, den wir alle unterstützen, der muss so gestaltet werden, dass wir auch tatsächlich noch in 10, 20 Jahren hier unsere Produktionen in Europa betreiben können.
Brigitte Scholtes war das. Der dritte Tag im Prozess gegen die drei Angeklagten im Fall Wirecard. Es geht um Betrugsvorwürfe bandenmäßigen Umfangs. Angeklagt sind der frühere CEO Markus Braun, der frühere Chefbuchhalter von Wirecard Stefan von Erfa und der, so heißt es immer, Statthalter, der Wirecard-Statthalter in Dubai, Oliver Bellenhaus. Und der ist zugleich Kronzeuge der Anklage. Bellenhaus hat heute Vormittag seine Sicht der Dinge vorgetragen. Zugehört hat Michael Watzke. Herr Watzke, Sie haben ziemlich lange zugehört.
Ja, denn es war auch sehr spannend. Das war ein Statement, das Oliver Bellenhaus vorgetragen hat und übrigens ein Statement, das er derzeit noch vorträgt, etwa 90 Seiten lang. Bis zur Mittagspause waren davon 50 Seiten vorgetragen. Und das, was Oliver Bellenhaus vorträgt, ist hochspannend, denn er hat im Detail beschrieben, wie dieses Vorgaukeln von Drittpartnergeschäften durch Wirecard, durch die Bande mit dem Kopf Markus Braun, so wie Oliver Bellenhaus behauptet, wie das funktionierte, wie er mit Janmar Salek, also Oliver Bellenhaus mit Janmar Salek, sich in ein Hotel in Dubai einmietete, um dort jahrelang, beziehungsweise an mehreren Wochenenden, jahrelange Geschäfte nachzuarbeiten mit einem sogenannten Datengenerator, also einem Softwareprogramm, das sich tatsächliche Daten von Wirecard, Kundendaten hernahm und die dann veränderte und so frisierte, dass am Ende ein angebliches Drittpartnergeschäft rauskam. Und Bellenhaus hat an einer Stelle gesagt, er war selbst überrascht, dass das die Prüfgesellschaften tatsächlich so übernommen haben. Denn diese Drittpartner, Al-Alam, Sanjo und PayEasy, die hätten teilweise gar nicht mal die Lizenzen gehabt, um diese Geschäfte durchzuführen. Bellenhaus bleibt dabei, diese Geschäfte gab es nicht, die waren erfunden. Und das hat die ganze Wirecard-Bande mit Bellenhaus, aber eben auch mit Braun von Erfa und Masalek zusammen gemacht.
Dann ist Bellenhaus Darstellung zufolge Wirecard von Beginn an ein Schwindel gewesen und Markus Braun, der CEO, eben kein Opfer, denn das ist ja die Lesart, die zuletzt der Anwalt von Markus Braun vorgetragen hat.
Richtig. Und dieser Anwalt, Alfred Dierlam, hat das heute Morgen auch nochmal präzisiert und hat nochmal den Vorwurf erhoben, dass die Staatsanwaltschaft unsauber gearbeitet habe und viele Beweise gar nicht berücksichtigt habe. Die Staatsanwaltschaft hat das zurückgewiesen und hat gesagt, die Konten, die Alfred Dierlam, der Anwalt von Braun, vorgelegt habe als Beweis, die betreffen gar nicht die Drittpartner, sondern das seien andere Geschäfte. Also tatsächlich steht der Vorwurf weiter im Raum und Oliver Bellenhaus wehrt sich gegen diesen Vorwurf von Markus Braun. Er sitzt heute vor seinem ehemaligen Geschäftspartner, sagt immer Herr Dr. Braun. An einer Stelle ist ihm mal ein Markus rausgerutscht, denn alle haben natürlich damals sich geduzt. Das tun sie jetzt nicht mehr. Und Bellenhaus will auch heute noch im Lauf des weiteren Tages, dieses Gerichtstages, die Vorwürfe entkräften und präzisieren, warum es so gewesen sein muss, wie er behauptet und wie er als Kronzeuge der Staatsanwaltschaft aussagt. Nämlich, dass diese Bande über Jahre hinweg beschlossen hat, die Anleger zu narren und Geschäfte zu erfinden. Und das Ganze sei über Jahre gelaufen und erst vor 2 Jahren aufgeflogen.
Oliver Bellenhaus ist wohl auch sehr deutlich geworden in dem, was er über den Charakter des Wirecard-CEO gesagt hat, oder?
Ja, er hat gesagt, dass, das fand ich einen besonders memorablen Satz, er hat gesagt, gemeinsam begangene Verbrechen, die schweißen zusammen und das habe bei den dreien auch stattgefunden. Er hat sich und den damaligen Chefbuchhalter Stefan von Erfa als die operativen Säulen für diese Manipulation bezeichnet, aber Markus Braun, das sei der Chef gewesen, der habe alles gewusst, der habe alles geleitet und der sei der Kopf dieser Bande, deren Teil eben auch Oliver Bellenhaus war.
Das, was Sie jetzt eben gesagt haben, geschildert haben über das Innenleben von Wirecard, also dieses Umgehen in der Firma, das klingt ja schon sehr nahe an dem, was es an Filmsatire über den Fall Wirecard gab. Ist das nur mein Eindruck oder hatten Sie auch das Gefühl?
Ich muss gestehen, dass ich bis jetzt noch keinen der fiktionalen Filme gesehen habe, die es gibt. Ich habe mich tatsächlich bis jetzt nur mit der Anklage der Staatsanwaltschaft und den Fakten beschäftigt. Deswegen kann ich den Vergleich nicht ziehen. Aber wenn man im Prozess sitzt und das hört, dann kann man nicht anders, als auf den Kopf zu schütteln. Manchmal ist das Realsatire, aber es ist bittere Realsatire. Denn hinter einem im Zuschauerraum sitzen all die Kleinanleger, die viel Geld verloren haben und die nicht glauben können, wie es in Deutschland möglich sein kann, dass ein DAX-Unternehmen Milliarden Gewinne erfindet und niemand merkt es und alle spielen mit und am Ende stellt sich heraus, das war ein einziger großer Betrug. Das ist wirklich Realsatire, nur leider hat sie stattgefunden mit viel Schaden und viel Verletzungen für viele Menschen in Deutschland.
Michael Gotzke, vielen Dank war das über den dritten Tag im Wirecard-Prozess. Die Ampel stellt die Riesensumme von 200 Milliarden Euro zur Abfederung der enorm gestiegenen Energiepreise zur Verfügung. Sie schnürt Hilfspakete für Geringverdiener, für Studierende, spät auch für Ruheständler. Aber trotzdem, alles wird teurer und vielen Bürgerinnen und Bürgern wird das Geld mehr als knapp. Jetzt gibt es Forderungen nach Schuldnerberatung für alle. Mischa Erhardt dazu.
kostenlose Schuldnerberatung für alle jetzt. So lautet die Kernforderung eines Bündnisses aus Bürgerbewegung Finanzwende, dem Institut für Finanzdienstleistungen und der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung.
Nimmt man etwa eine Rentnerin mit kleiner Rente, die Schuldnerberatung braucht, aber keinen Anspruch hat, dann kann es im Extremfall dazu kommen, dass sie eben auch nicht beraten wird, es sei denn, sie zahlt dann noch selber dazu.
Sagt Michael Möller, Verbraucherschutzexperte bei der Bürgerbewegung Finanzwende.
Das heißt, im Extremfall müsste sich dann vielleicht eine sowieso schon überschuldete Rentnerin zusätzlich verschulden, um Schuldnerberatung zahlen zu können. Das ist eine absurde Situation und kann so nicht sein. Je früher Menschen kommen, desto besser können sie auch beraten werden. Und je niedriger die Zugangshürden sind, desto erfolgreicher ist letztlich auch die Beratung.
Deswegen fordern die Organisationen ein Recht auf kostenfreie Schuldnerberatung, vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Krise und den explodierenden Kosten angesichts der hohen Inflation.
Immer mehr Menschen kommen derzeit finanziell unter Druck und es sieht einfach so aus, als ob der Beratungsbedarf steigen wird. Es gibt auch Hinweise darauf, dass an einzelnen Beratungsstellen derzeit schon die Nachfrage gestiegen ist. Deswegen finden wir es gerade besonders wichtig, jetzt dieses Thema voranzubringen.
Das legen auch Daten aus dem Schuldneratlas der Auskunft bei Kreditreform nahe. Demnach sind in Deutschland fast 6 Millionen Menschen überschuldet. Häufige Ursachen sind Arbeitslosigkeit, Krankheit oder zu geringe Einkommen. Doch nicht einmal jeder Zehnte bekommt Hilfe von einer Schuldnerberatung. Zwar ist die Anzahl von Privatinsolvenzen in diesem Jahr im Vergleich zu 2021 leicht zurückgegangen, doch spielen hier zum einen statistische Effekte eine Rolle. Aufgrund einer Gesetzesänderung haben im vergangenen Jahr besonders viele Menschen Privatinsolvenz angemeldet, sodass das Vergleichsniveau hoch ist. Zum anderen helfen die verschiedenen Hilfen für Verbraucherinnen und Verbraucher, die die Bundesregierung in Reaktion auf Pandemie und Energiekrise beschlossen hat. Doch rechnet Patrick Ludwig Hansch von Kreditreform damit, dass Privatinsolvenzen aktuell zunehmen.
Die Krisensituation, die verschärft sich Anfang 2023 aber wahrscheinlich für die Verbraucher erheblich. Das legen auch die Daten aus unserem Schuldneratlas nahe. Und da ist tatsächlich mit einer deutlich verschärften Situation für die Verbraucher zu rechnen.
Die Privatinsolvenz ist ein Weg, den überschuldete Verbraucherinnen und Verbraucher gehen können. Sie geht über 3 Jahre. Am Ende steht eine Befreiung von den Restschulden. Ob das im Einzelfall sinnvoll ist, kann eine Beratung klären helfen. Zwar gibt es noch kein Recht auf kostenfreie Beratung, dennoch viele Anlaufstellen, die kostenfreie Schuldnerberatung jetzt schon anbieten. Josephine Lietzau, Bank- und Kreditexpertin beim Geldratgeber Finanztipp.
Also bei anerkannten Schuldnerberatungsstellen ist es oft so, dass die Betroffenen kostenlose Hilfe bekommen. Das wären zum Beispiel Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Diakonie oder Rotes Kreuz. Man kann sich natürlich auch Hilfe beim spezialisierten Anwalt besorgen. Also meinetwegen Fachanwalt für Insolvenzrecht, das würde natürlich dann was kosten.
In jedem Fall kann es hilfreich sein, wenn Menschen, die finanziell überfordert sind oder in eine schwierige Lage geraten, sich frühzeitig Hilfe suchen, rät Lietzau. Auch, weil zunehmend Menschen Hilfe suchten und dadurch Termine in den Schuldnerberatungen nicht von heute auf morgen möglich sind.
Wenn man merkt, dass es knapp wird, kann man sich schon mal so gucken, dass man einen Termin kriegt bei einer Schuldnerberatung, vielleicht auch bei den Verbraucherzentralen mal schauen, ob die einen helfen können. Also zu gucken, hat man zu viele Verträge, hat man vielleicht 2 Handyverträge, zu viele Versicherungen, die man nicht braucht. Irgendwas, was man kündigen kann, damit man sich ein bisschen Freiraum bei den Finanzen schafft.
Im Koalitionsvertrag der Ampel in Berlin ist zwar vereinbart, die Schuldner- und Insolvenzberatung auszubauen. Geschehen sei allerdings bislang wenig, kritisieren Bürgerbewegung Finanzwende, Institut für Finanzdienstleistungen und die Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung.
Michael Erhardt war das, kurz vor 2, die Presseschau.
Nach nur knapp 10 Monaten Planungs- und Bauzeit hat Deutschland sein erstes Terminal für den Import von Flüssigerdgas offiziell in Betrieb genommen. Die Zeitungen der Mediengruppe Bayern konstatieren, in der Tat verdient die Geschwindigkeit, in der das erste LNG-Terminal auf die Beine gestellt wurde, Respekt. Der Jubel sollte freilich nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Ampel ihre Schnelligkeit ausgerechnet bei einer Investition unter Beweis stellt, die der Energiewende zunächst entgegenarbeitet. Bis die Terminals irgendwann auch grünen Wasserstoff verarbeiten, wird es wohl dauern. Das Handelsblatt aus Düsseldorf fragt sich, ob der Staat nicht viel früher hätte eingreifen müssen, um eine so fatale Abhängigkeit von russischem Erdgas zu verhindern, wie es sie zuletzt gegeben hat. Der Staat hätte LNG subventionieren oder zumindest die Importsteuer auf LNG reduzieren können, um nicht zu sehr auf einen Unrechtsstaat wie Russland angewiesen zu sein. Noch besser, die Milliarden, die jetzt in Gasersatzkäufen versenkt werden, hätten bereits vor Jahren in die Energiewende fließen sollen, in Windräder und Photovoltaik und in Technologien, die die deutsche Industrie unabhängiger von fossilen Energiequellen machen.
Mit der Presseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Deutschland heute dann mit Claudia Hennen. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag.